Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Ja, das bin ich, Bernhard Lassahn. Und was bin ich? Ich bin jemand, der jeden Donnerstag für den Kontrafunk so eine Sendung mit dem Titel Unter Freunden fertigstellt. Ein Unterhaltungsprogramm, das aus einer möglichst interessanten Unterhaltung besteht. Und was bin ich noch? Ich bin männlich, ich bin Deutscher, ich bin selbstständig. Das habe ich jedenfalls angekreuzt. Erinnern Sie sich noch? Das waren die Fragen, die zuerst geklärt wurden beim heiteren Beruferaten. Was bin ich mit Robert Lemke? Aber das machen wir heute nicht. Wir machen kein heiteres Beruferaten. Wir machen eine heitere Berufsberatung. Warum eigentlich heiter? Wenn heute einer sagt, naja, das kann ja heiter werden, dann wird es meistens ernst. Die Menschen begreifen gar nicht, wie ernst man sein muss, um heiter zu sein, hatte Goethe einst gesagt. Denn zur Heiterkeit gehört Aufklärung, gehört Aufklärung. Dazu gehört der weite Blick unter einem großen Himmel. Heiter wird es erst, wenn sich die dunklen Wolken verzogen haben. Vermutlich verschwinden sie nie so ganz, aber dann ist es immerhin vorwiegend heiter. Also ganz im Ernst wollen wir uns jetzt Klarheit verschaffen über die Tücken der Berufswahl. Denn so ist es heute. Das ist kein heiteres Beruferaten. Das ist eine wenig heitere Ratlosigkeit. Dazu begrüße ich ganz herzlich Uta Glaubitz. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rateshow. Hallo, hallo.
Hallo, Bernhard.
Wir haben uns nur kurz kennengelernt, aber ich habe den Eindruck, dass Sie der Heiterkeit nicht so ganz abgeneigt ist.
Ich bin ja auch am Rhein geboren, in Bad Godesberg. Da hat man sozusagen die Heiterkeit im Gemüt.
Wenn ich jetzt diesen Gong machen würde und eingeblendet wird, was bin ich? Was würde da jetzt eingeblendet werden?
Ich bin Berufsberaterin seit 27 Jahren.
Tatsächlich richtig Berufsberaterin?
Ich bin richtig Berufsberaterin. Das heißt, zu mir kommen Leute, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das können genauso Schüler sein, das können Studenten sein. Es sind in der Realität ganz oft Leute, die bereits einen Beruf haben. Mhm. Also die sind Controller bei Vodafone, Bankkaufmann, vielleicht auch Lehrer. Und haben das Gefühl, das ist nicht richtig für mich. Ich bin hier vielleicht nur in was reingeraten, vielleicht weil meine Eltern Lehrer waren und ich das gar nicht weiter in Frage gestellt habe. Oder weil alle gesagt haben, mach doch eine Banklehre, da hast du immer eine gute Grundlage. Und ich bin irgendwie da reingeflutscht und es ist gar nicht meins. Ich fühle mich unwohl hier, mir fehlt die Heiterkeit. Aber ganz oft noch etwas Tieferes, und das macht vielleicht einen Kreis zu Goethe, nämlich, um heiter zu sein, darf man sich ja nicht innen drin leer fühlen. Und vielleicht bin ich in eine Karriere hineingeraten, die mich irgendwie innerlich leer zurücklässt.
Das meint jemand, der dann zu dir kommt, weil er sich so fühlt?
Also kommen kann natürlich jeder, aber ich würde mal sagen, das wäre ein sehr klassischer Fall.
Ich habe das vorher noch ein bisschen im Hintergrund gehabt, als ich von den dunklen Wolken gesprochen habe, die das Bild verunklaren. Vielleicht macht man gar nicht das, was man machen will. Vielleicht hat man das Gefühl, man ist im falschen Beruf und die kommen dann zu dir. Und was du machst, ist nicht etwa die Berufsberatung, wie man sie im Sozialismus gemacht hat. Da guckt man nach dem Bedarf, wo wird was gebraucht.
Ganz genau. Früher kam einer vom Ministerium in die Klasse und hat gesagt, ihr zwei könnt entweder Kindergärtner oder Grundschullehrer werden. Ihr zwei könnt zum Medizinstudium nach Bulgarien und ihr zwei geht ins Handwerk und ihr zwei in die Industrie. Also der Staat bestimmte, wer was werden soll. Da guckte man dann vielleicht so ein bisschen in die Familien rein und dachte, ja, also wenn der Vater Jurist ist, dann ist das eine staatstreue Familie und dann kann der Sohn vielleicht auch eine Beamtenkarriere machen. Darum geht es natürlich bei mir nicht.
Es ist das extreme Gegenteil. Es ist eine Beratung, die sich am Individuum orientiert und nicht an dem Bedarf in der Gesellschaft.
Ja, wobei das nicht bedeutet, dass man jetzt einfach nur irgendeine Idee haben muss und dann wird das auch alles in der Realität klappen. Ein gewisser Realitätscheck ist nicht verkehrt. Aber es fängt mal an, bei einem selber zu sagen, guck mal, hier stehst du mit 20, 30, 40, 50 Jahren. Was hast du erreicht? Was hast du gemacht? Was waren deine eigenen Entscheidungen? Was waren die Sachen, in die du hineingeraten bist? Oder wo hast du vielleicht aus den falschen Gründen eine Entscheidung gefällt? Falsche Gründe sind sowas wie Panik, Angst, sich bequatschen lassen. So, und wenn das der Status quo ist, dann müssen wir ja mal darüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Wie viele Jahre hast du denn noch? Und was willst du in denen erreichen? Wie willst du eigentlich dein Leben gestalten? Du kannst zum Beispiel sagen, ich trete aus der katholischen Kirche aus und werde Buddhist. Oder ich ziehe aus Berlin-Charlottenburg weg, lieber nach Gerolstein in die Eifel. Aber die zentrale Frage, mit der wir unser Leben gestalten, ist ja die Frage des Berufs. Bin ich Schornsteinfeger oder Konditor oder Kameramann oder Fußballreporter oder Buchhändler? Was fange ich an mit meinem Leben beziehungsweise mit dem beruflichen Teil des Lebens?
Du könntest ja in zwei Richtungen gucken. Wenn du wie ein Makler zwischen denen stehst, zwischen einerseits den vielen Berufen, die es gibt, und andererseits demjenigen, der einen Beruf sucht. Du könntest einerseits gucken, was gibt es alles für Berufe. Da gibt es wahrscheinlich einige, auf die man gar nicht kommt. Also auch bei Was bin ich, wurde dann jemand vorgestellt, der Orchideen züchtete. Und das waren Orchideenberufe, auf die man nicht normalerweise kommt. Das wäre die eine Blickrichtung. Die andere Blickrichtung, die ich bei dir vermute, ist die, dass du dir den Mann oder die Frau anguckst und sagst, was hat der eigentlich für Wünsche, was hat er für Probleme und was hat er für Sorgen? Was wäre für den das Richtige?
Und ich muss auch denjenigen oft erstmal dazu bringen, auf sich selber zu gucken. Ne? Wenn der damit beschäftigt ist, rumzugoogeln, was gibt es für Berufe, dann ist er ja mit seiner Aufmerksamkeit ganz weit weg von sich. Ganz weit weg von seinen Interessen, Motiven, Wünschen, vielleicht auch seinen Mustern, aus denen er nicht rauskommt. Er ist ganz weit weg von der Selbstreflexion. Das muss man erstmal abschmelzen und sagen, pass auf, jetzt guck nicht so viel rum. 12 Stunden googeln am Tag verblödet sowieso. Sondern mach mal die Kiste aus und hol deine Energie mal nach innen. Und dann überlegen wir jetzt zusammen, und ich passe dabei auf dich auf, dass da kein Murks bei rauskommt. Wir überlegen jetzt mal zusammen, wie du die nächsten Jahre gestalten willst. Und das hat ganz viel zu tun mit der Entscheidung für ein Berufsziel. Ich passe auf, dass das nicht abdriftet. Mit Abdriften meine ich, es gibt natürlich Ideen, die sind jetzt nicht so wahnsinnig berufstauglich. Wenn einer kommt und sagt, ja, ich habe da so ein altes Segelboot von meinem Opa und ich würde das gerne restaurieren und damit um die Welt segeln, da würde ich sagen, okay, das ist vielleicht eher so eine Art Lieblingsprojekt. Das taugt noch nicht zum Beruf. Wenn wir daraus jetzt Bootsbauer machen können, dann bin ich einverstanden. Ne? Dann können wir uns ja Bootsbauer mal anschauen und von dort aus mal weitergehen und auch andere Dinge anschauen. Also ich passe auf, dass diese Gedanken schon beim Thema Beruf bleiben. Womit will ich in Zukunft meinen Lebensunterhalt erwirtschaften?
Vielleicht kannst du mal einige Beispiele sagen, wie es funktioniert. Dann können wir uns das besser vorstellen.
Also die Beratung ist dann geglückt, wenn am Schluss ein Plan steht. Und noch viel glücklicher bin ich, wenn der Plan dann aufgeht. Also der Plan allein ist die Grundlage, ist aber noch nicht alles. Also Fälle, die immer wieder zitiert werden, die ich begleitet habe. Beate war Krankenschwester, bis sie 35 war und ist heute Kapitänin auf dem Containerschiff. Oder ich habe eine Frau, die war bei einem Industrieunternehmen im obersten Management und ist heute Schuhmacherin. Oder ich habe auch einen Kunden, der war lange bei der Sparkasse und ist heute Sternekoch. Also ich habe viele Berufswechsel begleitet von einem Beruf, in den die Leute einfach reingerutscht sind, hin zu etwas, was sie selbst bestimmt haben, was sie selbst festgelegt haben.
Wussten die das vorher nicht?
Nein, in aller Regel wissen sie es vorher nicht. Sie kommen zur Beratung und sagen, mir macht das keinen Spaß, das ist für mich sinnlos, ich mache den ganzen Tag nur Excel-Charts, ich sitze in Meetings rum und dann komme ich zurück an meinen Schreibtisch und dann muss ich schon wieder 50 E-Mails schreiben und dann gehe ich zu Hause und frage mich, was habe ich eigentlich gemacht, obwohl ich 10 Stunden im Büro war. Und dann sage ich, okay, haben Sie irgendeine Idee, wo es hingehen könnte? Und die meisten sagen erstmal, nö, keine Ahnung. Und dann sage ich, okay, dann lass uns mal anfangen. Lass uns mal anfangen zu sprechen über alte Wünsche oder was man als Kind werden wollte. Oder gibt es irgendwas, was Sie mal im Fernsehen gesehen haben, was cool aussah? Irgendwas, was Ihnen ganz besonders wichtig ist im Leben? Und dann muss man an irgendeiner Stelle anfangen und so den Faden aufnehmen. Und anfangen darüber zu sprechen, was den Leuten wichtig ist. Man muss es manchmal auch korrigieren. Man muss manchmal sagen, lass das mal in deinem Hobby bitte. Daraus machen wir keinen Beruf. Lass uns mal was anderes suchen. Und so tasten wir uns in das Thema hinein. Und ich passe auf, dass kein Mist passiert. Ich kann natürlich nie garantieren, dass das funktioniert. Das wäre unseriös. Aber ich empfinde es natürlich als eine gewisse moralische Verpflichtung, dass das dann nachher funktioniert. Wenn ich ständig berufliche Pläne machen würde, die am Schluss nicht aufgehen, dann wäre ich vielleicht ein bisschen komische Berufsberaterin.
Ich stelle mir vor, jemand, der zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Germany's Next Topmodel werden oder was Frauen heute auch gerne werden wollen, Influencerin, die kommen ja gar nicht erst zu dir.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die kommen und mir sagen würden, das ist mein Plan, was hältst du davon? Mhm. Denn auch das ist mein Job, mit den Leuten die Sache von verschiedenen Seiten durchzudenken, durchzufühlen, durchzusprechen. Ich kann auch ein Sparringspartner sein und sagen, wo ich die Probleme sehe. Und da könnte ich direkt sagen, das, was du brauchst, um deinen Lebensunterhalt langfristig zu erwirtschaften und vielleicht irgendwann sogar eine Familie zu ernähren, das wirst du wahrscheinlich auf diesem Weg nicht erreichen. Lass uns mal einen anderen Plan machen.
Ist es also nicht so, dass sie einmal kommen und eine Beratung nehmen? Ist es mehr so, dass du die über längere Zeit begleitest?
Das ist völlig unterschiedlich. Also das, womit ich mein Geld verdiene, ist ein Tag. Das heißt, die Leute kommen zu mir, ich setze mich mit denen hin und ich stehe erst wieder auf, wenn wir einen Plan haben. So, und danach gehen die Leute nach Hause und ich sage denen immer, jetzt mal die nächsten Tage nicht wieder 12 Stunden googeln, nicht alle anrufen, Schwester, Mama, Schwiegermutter, beste Freundin und mit denen alles durchdiskutieren, weil man ja dadurch wieder total von sich weggeht. Man geht zu ganz vielen anderen Störungsquellen, man sammelt ganz viel Unruhe ein und am Schluss ist der Plan weg. Sondern ich sage, pass auf, wir haben jetzt einen Plan, du hast deine Entscheidung gefällt, jetzt gehst du mal nach Hause und bleibst mal ganz ruhig und machst einen ganz normalen Alltag mit Kochen, Arbeiten, mit dem Hund spaziergehen, Fitnessstudio und lässt es mal so im Hinterkopf arbeiten. Und es kommt die Stelle, wo sich das gar nicht mehr so merkwürdig anfühlt. Also man muss sich ja mal vorstellen, wenn jetzt jemand Krankenschwester ist und sich entschließt, Kapitänin zu werden, dann ist es auch erstmal ein Schock fürs gesamte Individuum. Ne? Das Individuum wird dann erstmal 48 Stunden lang schlottern. Und da muss man einfach sagen, versuch mal bei dir zu bleiben und lass dich nicht ablenken, lass dich nicht verrückt machen, schon gar nicht durch Google. Und nach ein paar Tagen ist dieser neue Plan mehr Teil von einem. Und da müssen wir hin. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich irgendwas für richtig halte. Wenn ich sage, ja, du bist jetzt Banker, aber es wäre vielleicht besser für dich, Parfümeurin zu sein. Wenn ich das nur denke, hilft das gar nichts. Sondern es muss ein Teil von dem Menschen werden. Sein neuer Plan. Und ich schätze ein bisschen ein. Ich sage, du, das kriegen wir gut hin. Oder ich sage, hör mal, das können wir gern versuchen. Ich schätze es ungefähr so ein. Auch das gehört zu meinem Job dazu.
Das ist jetzt dein Beruf geworden. Du bietest so eine Beratung an, meistens einen Tag, manchmal auch über längere Zeit. Und das kostet etwas und davon lebst du. Wer sich das nicht leisten kann, der könnte zum Beispiel deine Bücher kaufen und lesen oder in eine Bibliothek gehen. Vielleicht findet er da noch einige Bücher. Du hast nämlich einige Bücher geschrieben zu dem Thema.
Also ich bin ja jetzt schon 27 Jahre Berufsberaterin und ich habe in dieser Zeit sicher 15 Bücher geschrieben.
Zu dem Thema?
Zum Thema Beruf, ja. Beruf, Karriere, Berufswahl, Bewerbung, alles Mögliche. Und ich habe jetzt kürzlich ein neues Hörbuch gemacht. Ich sage aber gleich, es ist kein How-to-Buch. Ja. Also es ist nicht, wie finde ich denn jetzt heraus, was ich machen soll? Sondern es ist ein bisschen eine philosophische Betrachtung. Was ist eigentlich Beruf? Wieso ist Berufsfindung so wichtig? Wie bestimmt der Beruf unser Leben? Wie können wir das kontrollieren? Was bedeutet das überhaupt, ein guter Beruf? Was ist eine Entscheidung? Dazu gibt es ein Hörbuch, das heißt Berufsfindung und Philosophie auf Spotify.
Ja, so habe ich mir es nämlich vorgestellt. Du machst einerseits eine personenbezogene Beratung und andererseits machst du allgemeine Beratung.
Ich philosophiere rum.
Ja, weil du, wenn du solche Bücher schreibst, dann wendest du dich nicht an einen Einzelnen. Ein Buch sollte ja mehr als einen einzigen Leser haben.
Tja, also wenn du jetzt von mir die Wahrheit hören möchtest, dann ist es natürlich noch ganz anders.
Nämlich?
Also, vor langer Zeit, als es noch kein Social Media gab, kein Google und so weiter, da war der Weg, sich selbst als Experte zu profilieren, ein Buch zu schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gartenbauexperte werden wollte, dann hätte ich ein Buch geschrieben über Gartenbau. Interessant ist in vielen Bereichen die Reihenfolge. Also man ist nicht erst Experte und schreibt dann das Buch, sondern man schreibt erstmal das Buch und darüber profiliert man sich dann als Experte. Aus dieser Zeit komme ich noch. Ich habe 96 meinen ersten Berufsfindungskurs gegeben und es war damals relativ klar, wenn du in dem Bereich was werden willst, dann musst du schon allein, um der Öffentlichkeit dich zu präsentieren und um auch wer zu sein, musst du ein Buch schreiben. Und dann habe ich Der Job, der zu mir passt, geschrieben. Das Buch gibt es bis heute in der so und so vielten Auflage. Natürlich muss es immer wieder stark überarbeitet werden. Das kommt noch aus einer Vor-Internet-Zeit. Und natürlich ändert sich im Berufsleben viel, auch in der Sprache ändert sich viel, das muss ich dir nicht sagen. Aber tatsächlich, das Buch ist jetzt 20 Jahre auf dem Markt und das, was ich jetzt neu gemacht habe, aber das Hörbuch Berufsfindung und Philosophie ist eben keine Anleitung zum Selbermachen, sondern eher ein Fazit nach 27 Jahren Berufsberatung. Also ich denke, es wird sich niemand finden, der ansatzweise diese Erfahrung hat mit den ganzen Leuten, den ganzen Plänen und den ganzen Umstiegen, dass es Zeit war, mal was Grundsätzlicheres zu schreiben. Nicht so ein Buch.
Wie schreibt man eine Bewerbung?
Und ja,
wie macht man
aber
ein Foto?
Das habe ich.
Welche Fehler darf man nicht machen, wenn man eine Bewerbung schreibt? Und so. Wie viele Bewerbungen am Tag sollte man schreiben? Und so. Wie sollte man sich selber ein bisschen aufmuntern, morgens gleich im Spiegel sagen, dies ist dein Tag, du wirst es schaffen und dann gleich anrufen, zum Telefonhörer greifen?
Ja, wobei, also so Motivationsklimbim mache ich ja nicht. Ne? Es kommen eine Menge Leute zu mir, denen es nicht gut geht und es ist auch nicht so, dass ich möchte, dass denen nachher noch schlechter geht. Aber für mich ist das, was du da eben so ein bisschen persifliert hast, oberflächlicher Schaum, da kann ich nichts mit anfangen. Also ich glaube, dass unser Glück, wenn ich diesen großen Begriff benutzen darf, sollte nicht kommen aus Selbstsuggestion vorm Spiegel, sondern sollte daraus kommen, dass wir unser Leben in die Hand nehmen und was daraus machen.
Ja, aber was Glück ist, das wissen wir ja von Gottfried Benn. Der hat es ja gesagt, dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück.
Kann man drüber nachdenken.
Ja, ich glaube, er hat selber Pech gehabt, weil er zumindest nicht dumm war. Arbeit hat er tatsächlich gehabt. Wenn auch eine sehr merkwürdige Arbeit, wenn man sich überlegt, dass Leichen sezieren vielleicht nicht gerade der Traumberuf ist, es sei denn, jemand hat ganz spezielle Neigungen.
Ja, man muss sagen, es gibt psychische Dispositionen, die machen Glücklichsein sowieso sehr schwierig. Ja. Und auch darüber muss man manchmal mit Leuten reden. Das kann ja durchaus sein, dass es mir meiner Beratung mal auffällt, dass da andere Dinge im Spiel sind. Offensichtliche Beispiele sind natürlich alles, was im Bereich Depression liegt und Suchtverhalten. Es gibt Leute, die sind in einer bekloppten beruflichen Situation. Aber das ist eigentlich eher die Folge von einer bestimmten psychischen Disposition. Es gibt Leute, die haben so eine bestimmte negative Grunddisposition, die fällen eben auch immer schlechte Entscheidungen. Und die Folge davon ist, dass sie einen beknackten Beruf haben. Allerdings muss man sagen, ich glaube, den Beruf alleine zu wechseln, würde in so einem Fall gar nichts bringen.
Der würde das nächste Unglück finden.
Ganz sicher würde er das nächste Unglück finden. Und auch da muss man erstens wache Augen haben und zumindest das mal merken. Es kam schon mal eine Frau zu mir, die hat einen guten Beruf jetzt in Gänsefüßchen, ja, verdient auch gut. Ich meine, dass sie eine unfassbare Shopping-Sucht hat und unfassbar viel Geld ausgibt und deswegen mit dem Geld nicht hinkommt. Wenn sie jetzt zu mir sagt, Frau Glaubitz, helfen Sie mir, einen Beruf zu finden, in dem ich noch mehr verdiene, dann haben wir eigentlich das Problem nicht gelöst. Man muss es erstens sehen und man muss die Worte haben, es auszusprechen. Andere Leute sehen das auch. Die sehen, mit dem stimmt was nicht. Aber die sehen keine Notwendigkeit darin, dem Worte zu verleihen. Das ist auch ein bisschen mein Job. Wenn mir da was auffällt, dann muss ich es zumindest mal in Worte bringen und auf den Tisch legen. Und dann sehe ich ja, ob der Kunde das aufgreift und vielleicht schon mal darüber nachgedacht hat. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ein unfassbares Fluchtverhalten haben, was ihre eigenen psychischen Dispositionen angeht.
Gehört nicht auch ein bisschen Unglück dazu? Das meine ich jetzt ganz ernst. Glück selber ist ja vielleicht auch ein fragwürdiges Ziel und vielleicht auch sehr hohl. Und man will ja nicht immer nur glücklich sein. Das wissen wir ja von Watzlawick. Nichts ist so schwer zu ertragen wie eine Reihe von guten Tagen. Und die Anleitung zum Unglücklichsein war ja nicht zufällig ein großer Bestseller. Man sagt ja auch, Men are pack animals. Damit meint man so viel wie Männer sind Lasttiere. Sie wollen eine Last tragen. Sie wollen schuften. Manche wollen das jedenfalls. Sie wollen eine Aufgabe haben, eine Herausforderung haben. Sie wollen keinen Beruf haben, der aus Freizeit besteht, sondern sie wollen etwas, was sie fordert. Und dazu gehört ein wenig Blut, Schweiß und Tränen, aber auch ein wenig Unglück. Oder
absolut.
Ein wenig die Kraft, ein Unglück zu beherrschen.
Ja, und wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kunde nicht bereit dazu ist, durch die Täler durchzugehen, dann lasse ich sowieso meinen Griffel fallen. Wenn ich merke, dass der sich nicht anstrengen will, dann strenge ich mich auch nicht an. Das, was man nachher macht im Beruf, wenn man das mit Liebe macht und möglichst auf einem hohen Niveau, dann waren da Täler vorher. Du wirst es selber wissen, wenn du einen Text schreibst, bis dieser Text wirklich sehr, sehr gut ist, bist du durch sehr viele Täler durchgegangen. Durch viele Selbstzweifel und durch schlaflose Nächte. Und das gehört dazu. Das hat auch etwas zu tun mit unserer Idee von, ich nehme jetzt mal das Wort Hochleistung. Das Wort Hochleistung hört sich ein bisschen nach Sport an. Ich meine aber auch die Hochleistung eines Handwerkers. Und wir haben im Handwerk einen Anspruch an Hochleistung. Das deutsche Handwerk kommt aus dem Mittelalter. Und im Mittelalter war man fest davon überzeugt, dass der liebe Gott alles sieht. selbst wenn es der Kunde nicht sieht, aber der liebe Gott sieht es. Und deswegen sprechen wir von Meisterleistung. Wir erwarten von unseren Handwerkern, dass sie Meisterleistungen bringen. Und das geht nicht ohne Schweiß, ohne Zweifel, ohne Angst, ohne Niederlage. Das gehört alles dazu. Aber noch darunter muss es eine Überzeugung geben, glaube ich. Mhm. Die Überzeugung, dass man das Richtige tut. Und damit meine ich nicht, dass alles total lustig ist. Also nehmen wir mal an, ich wäre einem anderen Plan von mir gefolgt und Lehrerin für, sagen wir mal, Latein und Geschichte geworden. Dann würde ich wahrscheinlich morgens aufstehen, hätte schlecht geschlafen, merke schon irgendwie so ein bisschen Grippe in den Knochen, aber ich denke, nee, ich muss ja hin. Die schreiben nächste Woche die Klausur, ne? Und Ahmed und Kevin wissen immer noch nicht, was die Weimarer Republik ist. Ich muss doch mit denen sprechen. Und dann habe ich einen sehr anstrengenden Tag und habe danach noch Elterngespräche, ist noch anstrengender. Und wenn ich dann nach Hause komme und bin wirklich fix und fertig und bin immer noch der festen Überzeugung, dass ich gern Lehrerin bin, dann bin ich im richtigen Beruf. Mhm. Nicht an einem guten Tag, sondern an einem schlechten, wo ich weiß, ich kann nicht mehr. Mhm. Na? Eben nicht, der Tag war so spaßig und die Leute waren so nett. Das ist oberflächliches Glück. Muss auch mal sein, habe ich auch nichts gegen. Aber ich glaube, ein guter Beruf zeigt sich vor allen Dingen an den schwierigen Punkten und an den schwierigen Tagen, wo man sagt, ja, ich bin fix und fertig, ich kann nicht mehr. Aber darunter weiß ich, ich würde nichts anderes machen wollen. Mhm. Ich bin gerne, was auch immer es ist, Geschichtslehrer oder Brunnenbauer oder Schreiner.
Leider habe ich jetzt das Nietzsche-Zitat nicht so, dass ich es aus der Hüfte schießen kann. Aber es lautet sinngemäß, jemand, der weiß, wofür, kann alle Bedingungen ertragen. Jeder, der ein Wozu hat, kann das Wie ertragen. So ähnlich heißt es.
Ja, und um das mal in meinen Arbeitsalltag zu bringen. Also wenn man sich entschieden hat, ein Ziel erreichen zu wollen. Mhm. Ziel X, das kann genauso sein Perückenmacherin, genauso wie Landwirtin, Offizierin, Fußballreporterin. Dann habe ich ja zwei Punkte. Ich habe mein Sein jetzt hier, das Punkt A, und dann Punkt B, wo ich hin will. Und dann muss ich eine Vorstellung entwickeln, was sind meine Schritte. Das heißt nicht, dass immer jeder Schritt dann so funktioniert, aber dass man so eine grobe Idee hat. Wie ist mein Kompass? Was ist meine Karte? Wer bin ich? Und ich bin der, der das Steuer in der Hand hat. Und das Wozu ist mein Ziel. Ich habe mir das Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne Landwirtin werden und eine Bio-Straußenzucht aufmachen und viel bessere Steaks und Salat zu machen, als es bisher auf dem Markt gibt, dann weiß ich, wozu ich nachts aufstehe, weil der Tierarzt kommt, weil irgendwas passiert ist. Und obwohl es mich nervt, obwohl ich eigentlich meinen Schlaf brauche, ist es selbstverständlich. Und das ist meiner Ansicht nach der Weg zum Glück. Mhm. Ja, nicht das oberflächliche Glück, das ist auch schön, aber ich meine nicht was anderes. Nämlich zu sagen, ich habe mein Leben in die Hand genommen und ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte.
Ich habe vorhin gesagt, dass du in zwei Richtungen blickst. Du blickst in die Richtung, dass du guckst, was gibt es überhaupt alles für Berufe. Und da weißt du wahrscheinlich mehr als die Leute, die zu dir kommen, wissen. Und dann blickst du auch in die Richtung, dass du dem Kunden ins Gesicht blickst und sagst, was hat der für Probleme? Wagen wir erstmal den Blick in die eine Richtung. Was hat sich denn verändert auf der Seite der Berufe?
Also die meisten Veränderungen finden innerhalb des Berufes statt. So, als ich ein Kind war, war ein Traktor ein Gefährt mit großen Reifen. Heute ist ein Traktor Hightech. Das heißt, der Beruf Landwirt ist jetzt nicht weg, sondern er ist jetzt anders. Und das gilt natürlich für die allermeisten Berufe.
Kommen wirklich neue Berufe dazu?
Ja, es kommen natürlich sehr viel IT-Berufe dazu, sehr viel Informatikberufe.
Und da guckst du nach, was es so gibt?
Also dadurch, dass ich mich jeden Tag mit dem Thema beschäftige, kommen die Informationen zu mir. Aha. So, es gibt schon mal auch Berufe, die wirklich weggehen. Also es gibt auch heute noch Druckereien, aber die Druckvorlagenhersteller gibt es nicht mehr. Das ist heute eine IT-Aufgabe.
So, das ist also die eine Entwicklung. Es hat sich aus dem Berufsfeld, das hat sich vergrößert, das Feld ist ein weites Feld.
Also es ist vielleicht doch mehr Stabilität, als man so denkt. Nochmal ein Blick auf das Handwerk. Ich habe ja eine Kundin, die ist Schuhmacherin. Ja. Ich sag mal gleich, die macht keine Reparaturen, sondern zum Beispiel, wenn Babylon Berlin gedreht wird, haben die historische Kostüme und es muss irgendwen geben, der die historischen Schuhe macht. Sowas macht die.
Ich wundere mich sowieso, dass es nicht der Traumberuf ist von Frauen.
Es liegt sehr viel Kreativität und Kunst im deutschen Handwerk, auch bei den Konditoren, auch bei den Schneidern, bei den Hutmachern. Ich wollte aber eine Geschichte erzählen. Nämlich, ich war bei einer Kundin in der Werkstatt, die Schuhmacherin ist. Also wie gesagt, die machen Schuhe. Und ich sagte, wie lange gibt es eigentlich schon Schuhmacher? Ich sagte, naja, die muss es ja schon in der Antike gegeben haben. Die Römer werden ja nicht über die Alpen gegangen sein, barfuß. Ne? Sag ich, ja, aber wie lange gibt es organisierte Schuhmacher? Also seit wann gibt es in Deutschland Organisationen, die sich zum Beispiel mit dem Curriculum beschäftigen? Oder mit sowas wie, was ist überhaupt ein Meister? Wer darf denn an der Meisterschule unterrichten? Na, haben wir nachgeschaut und haben ein Wappen von so einer Schuhmachergilde gefunden im Internet aus dem Jahr 1070. So, das heißt, das deutsche Handwerk ist 1000 Jahre alt. Dem macht man sich Gedanken darüber, wie man gute Handwerker ausbilden kann. Und natürlich haben die heute auch alle ein Tablet. Aber trotzdem gibt es eine Kontinuität über 1000 Jahre. Dasselbe gilt für Lehrer, Apotheker, Ärzte, Theologen natürlich, Pastoren. Also es gibt vielleicht mehr Kontinuität, als man so denkt.
Ich habe mal gehört, dass es im Mittelalter in London 4 weibliche Schmiede gab.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass im Mittelalter ja alles viel anstrengender war als heute. Vielleicht waren es Männer, weiß man's.
Ach so.
Du hast ja eben gesagt, heute so, weiß man so alles gar nicht mehr.
So,
ne?
Wie die Hammerwerfer bei den Olympischen Spielen in Rom.
Ja, Schmiede, Hufschmiede, Schreiner, Maurer, die Häuser bauen. Das sind Berufe, die es kontinuierlich gibt.
Ja, und was hat sich nun auf der anderen Seite verändert? Haben sich denn die Leute verändert, die einen Beruf suchen? Oder hat sich der Druck auf die Leute oder der Wunsch, der an diese Leute herangetragen wird, geändert?
Also ich würde mal sagen, noch in der Generation meiner Eltern gab es nicht so viel Raum für alles, was zu tun hat mit über sich selbst nachdenken. Das heißt nicht, dass die es nicht getan haben. Also mein Vater war in Kriegszeiten ein Kind und hat die schlimme Nachkriegszeit als Vertriebener in Deutschland erlebt, hochtraumatisiert. Aber selbst mein Vater hat sich schon Gedanken gemacht, ja, was soll denn aus mir werden? Und dann hat er in einem Schultheaterstück einen Richter gespielt. Und hat dann überlegt, er könnte vielleicht Jurist werden. Heute hat man natürlich sehr viel mehr Raum. Und ich glaube auch, dass Eltern viel mehr ihre Kinder dazu auffordern, nachzudenken über sich, was sie denn wollen. Also man kann ja in jedem Supermarkt sehen, dass die Mutter mit dem Kind darüber spricht, ob das Kind heute lieber Brokkoli will oder lieber Käse oder lieber Kekse. Das wurde jetzt in der Generation meiner Eltern noch nicht so gemacht. Also ich glaube, dass zu jeder Zeit die Leute sich Gedanken über die Frage gemacht haben, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Warum bin ich hier? Wie kann ich meinem Leben eine Form geben? Aber natürlich braucht es erst eine gewisse Stabilität, die nicht von ständigen Kriegen und Hungersnöten und Bombennächten gestört ist, um da so viel Energie reinzusetzen, wie wir das heute machen.
Kann es sein, dass diese Entscheidungen schon in sehr frühem Alter fallen? Mir kommt das vor, als wäre die Geschichte von dem kleinen Jungen, der Richter spielt in einem Theaterstück und später Jura studiert, dass das eine geradezu typische Geschichte ist.
Ich kann nur sagen, es ist vollkommen unterschiedlich. Ja. In allen Familien werden ja auch bestimmte Berufsvorstellungen gepflegt. Also zum Beispiel gibt es Familien, in denen sind alle Pfleger, Krankenschwestern sowas. Und die haben sich jetzt auch ein bisschen eingeigelt in der Idee, nur wir sind die Guten. Die anderen sind alle so egoistisch und raffgierig und wir sind ja die Guten. Dann gibt es natürlich Juristenfamilien. Ich glaube, das ist sogar so ein feststehender Begriff, Juristenfamilien. Die der festen Überzeugung sind, sie sind die Checker und alle anderen wissen gar nicht, wie das Leben wirklich funktioniert. Aber es gibt's auch im Handwerk. Wenn ich aufs Land fahre und wenn wir beide dann sagen würden, du bist Kinderbuchautor und ich bin Berufsberaterin, würden die sich totlachen. Da würde uns so ein Schreinermeister sagen, und wisst ihr was? Morgen kommen meine beiden Söhne und wir bauen hier ein Haus hin. Einer ist nämlich ein Maurermeister, ich bin der Schreinermeister und einer macht mir die Leitungen. Und wir bauen hier ein Haus in 2 Wochen und zwar ein gutes Haus. Während ihr immer noch labert, haben wir das Haus gebaut. Ne? Also jedes Milieu pflegt natürlich seine Distinktion, seine Abgrenzung zu anderen Milieus. Ich glaube, es ist immer eine ganz gute Idee, das vielleicht aufzubrechen und zu sagen, wenn jetzt meine beiden Eltern Lehrer sind, dann sage ich erstmal prima facie, ich suche mal was anderes. Das heißt ja nicht, dass ich nicht vielleicht im Notfall wieder darauf zurückkomme, auf die Idee, aber ich würde jedem erstmal sagen, lass das erstmal sein, was deine Eltern machen. Geh deinen eigenen Weg. Versuch mal, dich neu zu orientieren, denn das zu machen, was die Familie sowieso macht, ist eine ganz schwierige Sache. Also der junge Elefant der Herde muss ja auch irgendwann den alten Elefanten herausfordern. Und wenn man jetzt einen Vater hat, der ist meinetwegen der absolute super Top-Jurist, ist es manchmal vielleicht für den Sohn besser, Klavierbauer zu werden. Oder Koch vielleicht. Wo er sagen kann, da kann ich auch Spitzenleistungen bringen und alle finden mich toll. Aber ich versuche nicht, diesem Ideal hinterher zu hecheln, dem ich vielleicht sowieso nie gerecht werde. Ich habe einige ganz traurige Exemplare in der Beratung, ne, wo der Vater ist entweder der Supermanager oder der Superjournalist oder also irgendein ganz toller Hecht. Und natürlich, der Sohnemann guckt zum Vater auf und möchte auch so sein. Und je mehr es versucht, desto weniger klappt es. Ja. Und es ist für mich ganz schwierig, dann zu sagen, lass es mal gehen. Lass die Idee, dass du auch so ein super Manager oder super Journalist wirst, lass sie mal gehen. Lass uns mal was anderes suchen. Lass uns mal was suchen, wo du wirklich deinen eigenen Weg gehen kannst und auch nicht ständig in diesem Schatten stehst.
Es gibt dieses Wort von Urs Widmer, der gesagt hat, dass jemand lebenslänglich Schulhäusler ist, der also in die Schule gegangen ist und später Lehrer geworden ist und dessen Kinder dann auch wieder Lehrer werden. Und das sind dann lebenslänglich Schulhäusler, die haben ihre ganz eigene Welt, in der sie leben. Dass jemand im Schatten seines Vaters steht, da gibt es natürlich einige berühmte Beispiele. Je mehr sich das um einen Handwerksberuf handelt, desto weniger problematisch ist es. Und je mehr auch die Kunst noch eine handwerkliche Seite hatte, desto weniger problematisch erscheinen uns die Fälle. Da gibt es dann Cranach den Jüngeren und Cranach den Älteren und Bellini den Jüngeren und Bellini den Älteren. Und es gibt es auch in der Musik, dass die Bach-Söhne bekannter waren, zunächst mal als Johann Sebastian. Und in der Literatur gefällt mir eigentlich nur ein Beispiel ein, das ist Alexander Dumas und Alexander Dumas, die beide berühmte und gute Schriftsteller geworden sind. Aber ansonsten gibt es das eben nicht. Da gibt es den Vater und der bleibt dann immer der Vater. Und der Sohn hat keine Chance. Der hat das Schicksal von dem Sohn von Goethe, der nicht mal seinen Namen auf dem Grabstein hat. Auf dem Grabstein steht nur Goethe Filius.
Also ich glaube schon, dass es Geschichten geben kann, wo das funktioniert, wo das Talent vererbt wird und auch das Zutrauen in die eigene Kunst. Die Fälle, mit denen ich zu tun habe, sind leider andere Fälle. Es sind eben oft Fälle, wo die übermächtige Vaterfigur, das kann übrigens in Einzelfällen auch eine Mutterfigur sein. Der typische Konflikt ist zwischen dem Übervater und dem Sohn. Ja, ich hoffe, es gibt Väter, die können ihre Söhne gut an so etwas heranführen und ihnen auch das Selbstbewusstsein geben, sich für diesen Weg zu entscheiden. Ich glaube, wäre ich der Sohn von Michelangelo gewesen, hätte ich wahrscheinlich lieber Reis ausgenommen. Und wäre vielleicht dann doch lieber Konditorin geworden oder Konditor. Kann nur sagen, was meinen Arbeitsalltag angeht, kann man klar sagen, dass es schlimme Fälle gibt von vermurksten beruflichen Biografien, eben genau aus diesem Grund. Der junge Mensch hat sich nicht genug emanzipiert, nicht genug abgenabelt von seinen Eltern.
Ich habe natürlich auch Pädagogik studiert und der Klassiker für alle Pädagogikstudenten damals war das Buch Eltern-Kind-Neurose, in dem dargelegt wird, dass die armen Kinder in einem neurotischen Verhalten nur die Wünsche ihrer Eltern ausleben und gar nicht zu sich selbst finden. Gerade die Mädchen, die dann Schlagerstars werden, eigentlich die Träume der Mutter ausleben.
Du sprichst da einen ganz interessanten Punkt an. Also wir haben ja in den vergangenen Sätzen hier gesprochen über Eltern, die einen Beruf haben und damit auch die Berufsvorstellungen der Kinder prägen. Jetzt hast du eine neue Ebene eingebaut und die kommt auch sehr oft vor. Es sind nämlich die ungelebten Berufswünsche der Eltern. Ganz typisches Beispiel. Nehmen wir an, eine Frau wollte Zahnärztin werden. Es ging aber nicht, weil die in der DDR lebten und die galten nicht als politisch zuverlässig und irgendwie durften die Kinder kein Abitur machen und deswegen konnte diese Frau nicht Zahnärztin werden. Aber der Berufswunsch bleibt. Dieser ungelebte Wunsch bleibt. Das kennen wir ja mit den unbefriedigten Dingen. Die bleiben umso stärker in uns drin.
Die unerfüllten Sehnsüchte. Ja.
Die unerfüllten Sehnsüchte. Und eines Tages studiert die Tochter dieser Frau was? Natürlich Zahnmedizin. Und sie macht ihr Studium gut und sie macht ihren Doktor und sie macht ihre Praxis auf und kommt irgendwann zu mir und sagt, hier stimmt was nicht. Ich lebe gar nicht mein Leben, sondern ich lebe das Leben, was meine Mutter gern gelebt hätte. Und da müssen wir ganz von vorne anfangen und sagen, okay, ja, so ist es wahrscheinlich. Du hast den ungelebten Berufswunsch deiner Mutter erfüllt. Und wenn ich dann sage, hast du noch eine andere Idee? Weißt du, was die mir dann sagen? Dann kommt eine andere Idee und ist dann oft der ungelebte Berufswunsch des Vaters. Das heißt, eine Sache hat sie jetzt erfüllt, die kann jetzt quasi ad acta gelegt werden. Und es gibt dann keine weitere Reflexion, keinen Abstand zu sagen, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich muss weg von diesen Elternideen. Dann kommt flux, direkt als nächstes, kommt der ungelebte Berufswunsch des Vaters. Und schwierig ist vor allen Dingen, wenn der Vater abwesend ist. Denn abwesende Väter eignen sich besonders für Projektionen. Das heißt, unter Umständen denkt die Tochter, wenn ich das dann mache, dann wird mein Vater sich mehr um mich kümmern, wird sich endlich für mich interessieren. Und dann kommen die ersten Berufswünsche dabei raus. Typischerweise, dass sie ihn sagt, ja, dann werde ich Diplomatin. Klammer auf, weil sie den abwesenden Vater in Brasilien vermutet, Klammer zu. So, aber ich spreche mit der Frau und ich merke, die interessiert sich gar nicht für Politik, auch nicht für Außenpolitik, was man ja doch von einer Diplomatin irgendwie erwarten würde. Und da muss man dann sehen, das ist nicht deren Wunsch, das ist gesteuert von anderen Dingen zum Beispiel.
Aus der Familienkonstellation.
Die Suche nach dem abwesenden Vater und die Hoffnung, mit eigenen beruflichen Plänen etwas zu kitten, eine Wunde zu schließen, eine Brücke zu bauen, eine abgerissene Brücke wieder aufzubauen. Und ich sage immer dazu, ich verstehe alles, was du da machen willst. Und du hast jedes Recht dazu. Aber hol das mal raus aus deiner Berufsplanung. Versuch das mal anders zu lösen. Gründ eine Rockband, nenn die Rockband Kill Your Father und dann leg los. Und dann hast du diese Sache wohin gebracht, wo sie hingehört, nämlich in die Kreativität, in den Ausdruck, in die Musik. In der Berufsplanung ist es besser, solche Motive draußen zu halten. Sofern das möglich ist. Ich spiele da gerade an auf einen Fall von mir. Kommt ein junger Mann zu mir, der hat ein gutes Abitur. Der ist jedenfalls nicht auf den Kopf gefallen. Und arbeitet als Fahrer für UPS. Also es hat beruflich noch nicht wirklich viel erreicht. So, seine Eltern sind beide Lehrer, sein Vater ist Waldorflehrer. Und wir sprechen so und ich sage irgendwann zu ihm, kann das vielleicht sein, dass Sie wie so aus Rache Ihrem Vater Ihre Karriere vor die Füße kotzen und sagen, das hast du jetzt von deiner scheiß Waldorfpädagogik, ne? Jetzt ist er UPS-Fahrer. Und ich habe die Wut so gemerkt. Ich habe gesagt, ich verstehe alles. Sie haben jedes Recht dazu. Aber bitte, dieses Motiv muss raus aus der Berufsplanung. Da muss man im Wald schreien gehen oder eine Band machen. Dafür hat der liebe Gott die Kunst erfunden.
Ja, warum habe ich jetzt gleich so spontan gelacht? Weil mir auch Fälle sofort eingefallen sind, wo jemand das Scheitern geradezu herbeisehnt, um es den Eltern vorzuwerfen.
Ja, das kann ja wirklich eine Rache sein.
Da seht ihr, was ihr mit mir gemacht habt.
Ja. Auf jeden Fall. Gerade Eltern, die so sehr ehrgeizig sind und auch vielleicht ihren eigenen Ehrgeiz über die Kinder abwickeln. Das ist natürlich die größte Rache an dem erfolgreichen Juristen, Manager, an dem erfolgreichen Notar. Ist natürlich zu sagen, weißt du was, ich bin hier der Loser vom Dienst. Und alle wissen es auch noch. Der lebt im Obdachlosenheim, um sich an seinen Eltern zu rächen. Damit die auf dem Dorf ihren Nachbarn erzählen müssen, unser Junge lebt als Obdachloser in Hamburg.
So habe ich mir übrigens vorgestellt, so ist Punk. Das ist das Geheimnis von Punk gewesen. Die Punker waren wie der Fluch. Die waren genau das, was alle nicht wollten. Die sahen schlecht aus, haben schlechte Musik gemacht, haben sich betrunken, hatten nicht etwa ein Sicherheitsdenken, wie es die Eltern hatten, mit Versicherungen. Sie hatten Sicherheitsnadeln, die sie sich durch die Backe gezogen haben. Die sahen genau so aus, wie es nicht sein sollte. Sie waren die Missratenen.
Es lag ja eine große Kraft im Punk. Dieses irgendwie Explosive und dieses mach dein Ding und es ist ganz egal, ob du das Instrument spielen kannst oder nicht, Hauptsache laut, ne, hau rein, drück dich aus. Und ich würde immer sagen, mach, finde ich mega. Aber könnten wir auch mal über deine Berufsplanung nachdenken? Punk war ja in der Regel keine Berufsplanung. Das war ein kraftvoller Ausdruck des Selbst.
Ein Statement, würde man
ja
heute sagen.
Ja, genau. Und dass man irgendwann mal anti-alles ist, das gehört ja auch zum Jungsein dazu. Sonst wird die Welt sich gar nicht weiterentwickeln. Ne? Also dieses, ich bin anti und ich verleihe dem lautstark Ausdruck und vielleicht habe ich noch einen guten Drummer dabei, dann wird es richtig gut. Das ist alles gut und das soll alles seinen Platz haben. Ich würde trotzdem, wenn so jemand bei mir am Tisch sitzen würde, sagen, können wir trotzdem mal über deine Berufsplanung reden? Du kannst gerne was Verrücktes machen. Allerdings sage ich dir mal gleich, wenn du was Verrücktes machen willst, ist es vielleicht noch anstrengender, als wenn du was Normales machen willst. Wir müssen gut planen. Du musst dich anstrengen. Der liebe Gott muss uns auch mithelfen. Ich muss mich auch anstrengen. Und dann kannst du auch was Verrücktes machen.
Ja, und No Future haben wir ja immer noch. Oder schon wieder. Wenn man denkt, Punk war vielleicht 1977, 1975. Und jetzt ist schon wieder No Future. Jedenfalls ist die letzte Generation da. Und die wollen auch gar nicht mehr arbeiten, weil sie sich sagen, ja, die Welt geht sowieso unter.
Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie nur selbst nicht arbeiten wollen, aber nichts dagegen haben, dass alle anderen schon arbeiten.
Ja.
Also ich glaube, wenn so eine Lady, die sagt, ja, 40 Stunden in der Woche arbeiten, na, das ist mir zu viel. Die will ja auch, dass die Polizei kommt, wenn sie überfallen wird. Und wenn es nebenan brennt, will sie wahrscheinlich, dass die Feuerwehr kommt. Und wenn sie mal Kinder auf die Welt bringt, dann wird sie die Hebamme anrufen und die Hebamme kann ja auch nicht sagen, ich habe gerade Work-Life-Balance. Also ich glaube schon, dass die Leute, auf die du anspielst, sehr wohl meinen, dass die anderen gut arbeiten könnten, damit sie eben auch jederzeit alles zu essen haben, was sie wollen und jedes neue Handy haben, was sie wollen und überhaupt alles haben, was sie wollen. Nur sie selbst halten das für so eine Attitude, zu sagen, ach, ich mache mich nicht mehr kaputt. Sich kaputt machen, das ist ja was für Leute, die haben den Schuss nicht gehört.
Ich müsste das eigentlich mit verstellter Stimme sprechen, was ich jetzt hier vorlese. Das ist nämlich etwas, was die Generation Feierabend von sich selber gesagt hat. Ja, du lachst. Die Generation Feierabend will immer pünktlich zur Yogastunde und sich bloß nicht überarbeiten. So schreiben und denken viele. Die Kritik richtet sich an Menschen wie mich. Ich bin 27 Jahre alt und Berufseinsteigerin. Und ich kann nur sagen, ja, es stimmt. Wir haben ein anderes Verständnis von Arbeit und das ist auch dringend nötig.
Sagt eine Berufseinsteigerin
Berufseinsteigerin, die 4-Tage-Woche will.
Ja, sag mal so. Also Bernhard, fragen wir beide uns ehrlich, haben wir nicht auch viel dummes Zeug geredet, als wir jung waren? Ich jedenfalls, ich schließe mich nicht aus.
Ich habe ja auch Punk nicht ernst genommen. Ich habe das für schlechte Musik gehalten und für etwas, was keine Zukunft hat, was sie ja für sich selber auch in Anspruch genommen haben mit No Future. Jetzt ist es aber doch eine etwas bedeutendere Bewegung. Es ist wie eine Neuauflage von Punk, aber sie scheint mir mächtiger und wirkmächtiger, wie man heute sagt, zu sein, weil sie Rückenwind hat in der Politik. Die Politik droht uns ständig mit einem Klimakollaps. Diese Drohung ist überzogen und da gibt es leider Opfer, die das ernst genommen haben, die sich wirklich ängstigen und vielleicht wirklich glauben, es ist 5 vor 12 oder 3 Minuten vor 12 oder 2 Minuten vor 12. We don't have time. In 5 Jahren wird die Welt untergegangen sein.
Man kann die Frage
hat Greta auch vor 5 Jahren gesagt.
Ja, ich weiß. Weißt du, man kann das auch für Eitelkeit halten, ne? Dass Leute denken, wir sind die letzte Generation. Dieses Phänomen ist 2000 Jahre alt. Fahr mal nach Jerusalem. Mhm. Zu Jesus' Zeiten war das völlig normal, dass man dachte, demnächst geht die Welt unter. Also insofern glaube ich, dass sowas wie letzte Generation, was ja schon irgendwie sowas Biblisches hat.
Ja, aber sie pflanzen keine Apfelbäume.
Es kann ja durchaus auch eine Selbstinszenierung sein. Wir sind die letzte Generation, bevor irgendetwas Unfassbares passiert. Aber ich kann nur sagen, das dachte man schon zu Jesus Zeiten. Dass insofern ist es vielleicht nur, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen.
Ich möchte mal gerne von dir was hören, was ich gerade nicht zu hören kriege.
Sag doch mal, was du hören möchtest, ja, dann kann ich mir überlegen, ob ich sage.
Ja, ich will immer gerne so Zusammenfassungen hören und wollte von dir hören, wie sich das Berufsleben entwickelt hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollte ich hören, wie sich die Wünsche an den Beruf entwickelt haben, dass wir es einerseits mit einer ganz anderen Auswahl von Berufsmöglichkeiten zu tun haben und dass wir es andererseits mit Leuten zu tun haben, die ganz andere Ansprüche an den Beruf stellen. Und was ich dann raushöre, ist weder noch. Also die Berufe gibt es immer noch, die haben eine lange Tradition, ja. Sie ändern sich in sich,
ja,
aber
ja.
Das heißt nur, dass sie technischer werden.
Also es gibt Handwerker, die haben früher ausschließlich für den Hof gearbeitet. Sowas gibt es natürlich heute nicht mehr. Mhm. Heute arbeitet man in ganz anderen Zusammenhängen. Aber prinzipiell will ich gern das aufnehmen, was du mir da hinlegst und sagen, Leute, lasst euch mal nicht verrückt machen von dem großen Gerede über alles ändert sich so schnell. Also ja, die Welt ändert sich schon seit langer Zeit. Mhm. Und diese Veränderung ist natürlich immer mit Ängsten, mit Verwunderung, mit Zweifeln verbunden. Aber es gibt auch viel, was gleich bleibt. Und die tiefe Frage, was soll das? Warum bin ich hier, wenn ich sie nicht religiös beantworte? Mhm. Die ist der Menschheit immanent. Jesus wusste, was los ist. Der musste nämlich für die Sünden der Menschheit sterben und auferstehen, um uns Hoffnung zu geben und so weiter. Aber alle anderen müssen sich Gedanken machen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und natürlich gibt es Leute, die leben im Krieg oder in furchtbarer Armut und die sind froh, wenn sie was zu essen haben. Die müssen jetzt nicht darüber nachdenken, ob sie vielleicht lieber was anderes machen möchten.
Aber
die Frage, was soll das hier? Die Frage, was soll das mit meinem Leben? Welche Form will ich meinem Leben geben? Ja. Die ist doch eher menschheitsimmanent, würde ich sagen.
Und jetzt wollte ich eben nachfragen, kann man diese religiöse Komponente, die du angesprochen hast, wirklich rausnehmen aus der Frage nach dem Beruf?
Du stellst Fragen, die größer sind, als dass sie die Menschheit beantworten könnte. Natürlich, alle unsere Worte, die wir denken, haben eine christliche Prägung. Wir haben unsere Worte von Luther aus der Bibelübersetzung. Ich glaube, wir werden uns nicht ganz freimachen können davon. Auch wenn das natürlich viele Leute heute denken und denken, Religion, das ist mir doch egal, würde ich immer sagen, hör mal, alles, was du tust, alles, was du denkst, so wie du heißt, wie die Straße heißt, in der du wohnst, wie das Viertel heißt. Ne? Kreuzberg heißt nicht Kreuzberg, weil da Kreuzungen sind. Sondern
weil alle zu Kreuze kriechen müssen.
Es hat natürlich eine religiöse Geschichte. Und deswegen ist deine Frage selbstverständlich berechtigt. Kriegen wir überhaupt irgendwas hin, was frei ist davon? Ich glaube, dass wir ja zumindest durch unsere Entscheidung für einen Beruf sehr deutlich machen, dass das Leben in unserer Hand ist. Also das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass das Leben Leben in Gottes Hand ist und er das schon irgendwie für uns machen wird, sondern wir gehen davon aus, dass wir es in die Hand nehmen müssen. Wir können entweder um Hilfe von oben bitten, an die Leute, die sagen dann sowas wie, ich bitte das Schicksal um ein Zeichen oder das Universum um Unterstützung oder so. Was im Grunde sind das ja auch nur neue Worte für was. Wir haben manchmal das Gefühl, wir brauchen noch ein bisschen überirdische Hilfe und dann bitten wir halt drum. Und die einen bitten indische Götter und die anderen den christlichen Gott und die nächsten das Universum.
Ist das aber nicht der Grund, warum es so schwer ist, die eigene Entscheidung zu finden? Weil es doch vielleicht viele gibt, die sich wünschen, dass jemand die Entscheidung einem abnimmt und sagt, du machst jetzt das. Und wenn ich jetzt das mache, was eigentlich meine Mutter will oder mein Vater will, dann ist auch gut. Dann muss ich mir das nicht selber überlegen, was ich eigentlich will. Dass es nicht bloß ein Problem ist, das dann dazu führt, dass die Leute zu dir kommen und sich beraten lassen und rauskriegen, was sie selber wollen, sondern das ist für viele sogar die Lösung, dass sie sagen, endlich sagt mir mal einer, was ich machen soll.
Und Bernhard, das ist eine der traurigsten Fragen, die du stellst und mit denen du auch vollkommen recht hast. Ich sitze manchmal vor Leuten und denke, für dich wäre ein System wie die DDR gar nicht verkehrt, wo du gar keine eigenen Entscheidungen treffen musst, sondern da kommt einer vom Ministerium, der teilt dich ein. Es ist sogar gut, wenn du es nicht in Frage stellst, da ersparst du dir eine Menge Ärger und du lässt Regierende du bestimmen über dein Leben. Und ja, solche Leute gibt's und das gehört zu den ganz traurigen Seiten und zu den ganz traurigen Erkenntnissen aus 27 Jahren Berufsberatung.
Wir sind bei einem wichtigen Punkt. Wir sind,
ja, also ich will nur sagen, dass
wir sind bei der Frage, im Grunde sind wir bei der Frage nach der Sinnsuche. Ja. Kann es diese Sinnsuche auch geben außerhalb des Berufes, dass man sagt, okay, den Sinn des Lebens finde ich zum Beispiel in der Familie. Den finde ich darin, dass ich was für die Alten tue, dass ich für die Kinder was tue, dass ich Leute pflege. Und das ist ganz unabhängig davon, was ich für einen Beruf habe. Den Beruf muss ich noch nebenbei haben.
Also du hast angefangen hier mit großen Weltzitaten. Ich mache jetzt auch mal ein großes Weltzitat, nämlich von Schiller. Wisset, ein erhabener Sinn legt das Große in das Leben, doch er sucht es nicht darin. Das heißt, das, was ich mache, ist nicht Sinnsuche, sondern ist Sinngebung. Ich habe mein Leben, ich habe vor mir Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit, aber manchmal kann man so ein bisschen berechnen. Ne? Natürlich, ich kann auf die Straße gehen, LKW überfährt mich, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich noch 10 Jahre arbeite, 20 Jahre arbeite, 30 Jahre arbeite. Und dieser Zeit muss ich eine Form geben. Das soll nicht einfach nur so breiig sein und vor sich hinlaufen, sondern soll eine Form haben. Und die Form beginnt mit einem Ziel. Und das Ziel ist eine Entscheidung, zu sagen, ich werde Schornsteinfeger. Ist ja auch was mit Klima, ne? So.
Und vielleicht mit Glücksbringen.
Das auch, stimmt. Die Schornsteinfeger bringen auch Glück.
Ne? Mhm. Zumindest am 1. Januar.
Und der Schornsteinfeger ist ein schönes Karnevalskostüm.
Mhm. Und man hat möglicherweise gute Aussichten.
Ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft, weil ja fürs Klima. Wegen der Emissionen. So, aber was ich sagen will, ist, also ich glaube das schon, dass Schiller da recht hat. Ne? Das Wichtige ist nicht, den Sinn zu suchen und zu suchen und zu suchen und zu suchen und zu suchen, sondern Sinn ins Leben hineinzulegen. Das muss vielleicht gar nichts Großes, Metaphysisches sein. Sinn kann auch sein, gutes Brot zu backen. Ich habe mal mit einem Bäcker gesprochen, einer, der seit 50 Jahren backt und der harte Arbeitszeiten hat. Der kommt um 11 in die Backstube und sagt zu seinen Bäckerkollegen, guten Morgen. So. Und arbeitet dann bis 7 Uhr und sagt, und dann gucke ich mir an, was wir gebacken haben. Und dann sehe ich, wir haben gutes Brot gebacken. Das ist keine Industrieware, das ist Handarbeit. Das hat eine Qualität, das gibt's in Berlin nicht nochmal. Die Leute kriegen keine Bauchschmerzen davon. Wenn die Kinder das mit in die Schule kriegen als Pausenbrot, dann werden sie satt sein. Das ist gutes Brot. Und damit hat er seinem Leben einen Sinn gegeben, gutes Brot zu machen. Wir müssen ja nicht ständig von Weltrettung reden. Das weißt du, dieses Ganze, wir müssen jetzt alles mit Klima und die Welt retten, das ist ja auch totale Selbstüberschätzung. Und sich inszenieren, gottgleich, was man hier alles retten könnte. Ich sagen würde, weißt du was, mir ist eigentlich der Typ lieber, der sagt, wir machen gutes Brot. Und wir machen das in einer mindestens 1000 Jahre alten Tradition. Und wisst ihr was, jeder, der jemals unser Brot gegessen hat, selbst wenn der 2 Jahre in Singapur arbeitet, denkt er immer noch an unser Brot. Und was ist das Erste, was er kauft, wenn er zurückkommt? Er kommt zurück, kommt zu uns und kauft unser Brot.
Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir unsere gute Unterhaltung beenden, denn auch gute Gespräche sind etwas Sinnvolles. Und so stelle ich mir dein Leben vor. Du führst mit den Leuten gute Gespräche, um rauszukriegen, was das Richtige ist für ihr Leben. Und ich bedanke mich jetzt für das Gespräch, das wir miteinander geführt haben. Und ich hatte doch recht mit der Heiterkeit. Ein bisschen Heiterkeit war in der Sache schon drin.
Es muss auch Spaß machen, aber Spaß ist eben nicht alles. Es gibt viele Instanzen, über die man nachdenken muss bei der Berufswahl und ich danke dir für dein Interesse und deine Impulse.
Ciao, ciao, mach's gut.
Tschüss.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassan. Diesmal habe ich mit Uta Glaubitz gesprochen, die nach jahrzehntelanger praktischer Berufsberatung eine eigene Philosophie der Berufsfindung entwickelt hat. Ihr Hörbuch, das Sie auf Spotify finden, heißt dann auch Berufsfindung und Philosophie. Ihre Seite heißt glaubitz@berufsfindung.de.